Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Brumm, brumm. Wir haben nicht abgesprochen, wer die Begrüßung macht. Hallo Mackie, wie geht's dir?
Grüß dich Lars, hallo. Schöne Grüße aus der Sommerpause, die wir ja gar nicht haben. Wir sind ja nicht in der Sommerpause, wir sind ja live on air schon wieder.
Ja, das können die Profis machen, ne? Wir ziehen durch. Bei uns ist ja Hobby. Die Profis machen Sommerpause.
Das hätte jetzt genau andersrum sagen müssen. Die Profis ziehen durch und die Amateure, die machen halt eine Sommerpause. Aber
gut. Die Profis machen das halt, weiß nicht aus welchen Gründen, wir machen es, weil es Spaß macht.
Wir machen, weil es Spaß macht, richtig, so sieht's aus. Apropos Spaß, ich soll dir schöne Grüße ausrichten. Ja. Von Stefan Anker. Kannst du dich an Stefan Anker erinnern? Leider kleiner nicht. Tipp, du hast ihn noch nicht getroffen, nur ich habe ihn getroffen, aber der Name sollte dir was sagen.
Ist das hier von den Marshalls?
Nee, Stefan Anker ist vom Autotelefon, ebenfalls ein toller Podcast.
Den höre ich natürlich, den habe ich noch nie persönlich gehört, aber ich höre das Autotelefon ganz gerne, weil ich das ganz interessant finde, worüber die da so reden.
Finde ich auch. Das sind Stefan Anker und Paul Janosch Ersing. Und ich hatte ja das große Vergnügen, schon mal bei denen im Podcast zu Gast zu sein. Und ich war vor 2 Wochen bei einer Oldtimer-Veranstaltung, so ein sonntagsvormittagslicher Oldtimer-Treff, so rum, so ein Brunch, in der Motorworld in Berlin. Ist immer am ersten Sonntag im Monat. Mhm. Und da schlendere ich da so durch, weil ich mir das natürlich auch mal gerne anschaue. Und ich habe den Stefan vorher noch nie persönlich getroffen. Wir haben zwar oft miteinander telefoniert und auch geschrieben. Und wie gesagt, ich war auch zu Gast in der Folge. Aber dann dachte ich, das Gesicht kennst du doch irgendwoher. Und habe ihn angesprochen. Und dann tatsächlich, es war Stefan. Wir haben uns ganz nett unterhalten. Ganz liebe Grüße an der Stelle an beide. Und ja, ich soll dich auch schön grüßen, unbekannterweise. Ja, und dann, das war ganz nett, dass ich ihn da getroffen habe.
Möchte ich mich entschuldigen, aber das ist wieder der Beweis dafür, dass ich namenstechnisch sehr, sehr schlecht unterwegs bin. Und das nicht nur sage, wie viele andere auch. Es ist leider auch.
Das soll ist ich dir was verraten?
Ist leider so, bei dir auch, ne?
Ja, ich habe ihn vom Gesicht her erkannt, weil ich ihn auf dem Foto gesehen hatte mal. Aber ich wusste dann auch nicht mehr, wie er heißt und habe schnell im Handy nachgeguckt. Also von daher, da sitzen wir in einem Boot. Es war aber alles in Ordnung. Wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten. Und ja, an der Stelle ganz liebe Grüße an das Autotelefon.
Ja, kann ich nur empfehlen. Also wenn jemand nicht nur Oldtimer, sondern ein bisschen auch Wissen, so, die haben ganz, ganz interessante Infos immer auch so Hintergrundgeschichten. Also die wissen eine ganze Menge, was so im Auto, aktuellen Automobilsektor so stattfindet. Und da gibt's ein paar Infos, die man wüsste nicht, wo man die sonst herkriegt, wenn man nicht selber in diesem Bereich tätig wäre.
Das sind ja richtig Autojournalisten, ne? Ja, genau. Einmal fürs Fernsehen und Stefan selber ist auch noch Fotograf, fotografiert auch noch sehr viel dazu.
Sie teilen halt auch den einen oder anderen Einblick. Das finde ich, das macht es für mich interessant.
Und interessant ist auch ein Stichwort, was ich aufgreife. Stefan hat ganz aktuell einen Artikel geschrieben in einer Zeitung, die wir auch sehr gut kennen, in der Autoclassic. Ja. Da hat er nämlich einen Bericht geschrieben über die Motorworld. Deshalb war er auch auf der Motorworld. Beziehungsweise über den Gründer der Motorworld. Ich wollte eigentlich heute die Motorclassic auch, nicht Motorclassic, Verzeihung, die Autoclassic dementsprechend auch mitbringen und besprechen und über diesen Artikel berichten. Aber, und jetzt habe ich es schon verraten, ich habe uns was anderes mitgebracht, aus einem ganz einfachen Grund, es gibt was zu feiern. Die Motorclassic, die feiert 40-jähriges Bestehen.
Ja, genau.
Und da ist es eine Pflichtlektüre, dass wir die mitnehmen. Jetzt sag nicht, du hast die auch.
Nein, ich habe die nicht. Ich habe gar keine. Ich habe die Zeitung.
Ja.
Auch. Fand es auch interessant. Dann fand ich Oldtimer Markt ganz interessant, weil die haben. Ich habe es jetzt leider hier nicht liegen. 40 Jahre oder 50 Jahre Filmautos. Nee, die wichtigsten Filmautos der letzten 40 Jahre. Oder irgendwie so heißt
okay.
Der. Das ist auch ganz spannend. Ich habe mich aber entschieden, weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben, ich möchte auf eine Webseite hinweisen.
Sehr gut. Perfekt. Bevor wir vielleicht auf unsere Zeitschriften beziehungsweise auf die Webseite zu sprechen kommen, noch was anderes. Und zwar habe ich das bei Instagram gepostet und wir haben das auch nicht besprochen. Ich habe neulich ein Auto gesehen, was ich ganz lange nicht mehr gesehen habe, was so ein bisschen aus meiner automobilen Bewusstsein sich verdrängt war quasi. Und das habe ich ganz normal im Straßenverkehr parken sehen, am Straßenrand. Und zwar der Audi V8.
Ja.
Und der hat mich richtig geflasht. Ist ein richtig tolles Auto.
Ist er.
Und zwar für all diejenigen, die das Auto nicht kennen, das ist der Versuch gewesen von Audi, der erfolgreiche Versuch, muss man gleich vorneweg sagen, in die Oberklasse aufzuschließen. Und zwar in den, jetzt will ich nicht lügen, wann kam der raus? Der war...
Das weiß ich nicht, aber es
88,
gibt...
88, Ende der 80er kam der raus und da war, was Oberklasse angeht, nur Mercedes mit der S-Klasse ganz weit vorne und dahinter kam dann BMW mit dem 7er. Und sonst gab es eigentlich nichts in der Oberklasse in Deutschland. Auch Lexus kam ja erst später. Und Audi hat den V8 auf den Markt gebracht.
Und ich hab übrigens, wo du gerade Lexus sagst, das soll ja ein Wortmix sein aus luxuriös und USA, ne?
Ja, ist ja eine Toyota-Submarke sozusagen. Das ist
eine Toyota-Submarke, genau. Und die wollten davon weg, dass man sagt, ich fahre ein Corolla oder ich fahre ein
RAV. Oder man sagt halt, ich fahre kein Toyota, weil das wurde eben mit einem RAV oder einem Corolla verbunden, sondern man wollte halt sich abgrenzen und sagen, nee, das ist jetzt eine andere Liga, deshalb der andere Name. So ähnlich wie genau. Mit dem Maybach bei Mercedes. Ist ja das gleiche.
Das ist das gleiche, aber was sie damit erreichen wollten, ist halt, also wenn du ein Bentley fährst, dann sagst du halt nicht, welches Modell du fährst, sondern du fährst ein Bentley.
Genau.
Ne? Und sie wollten damit erreichen, dass man halt sagt, man nicht, dass man irgendein spezifisches Fahrzeug fährt, sondern man fährt einen Lexus.
Ja. Also
das ist das, was sie damit für den amerikanischen Markt erreichen wollten. Ja, so habe ich das gehört, ob das stimmt. Auch bei irgendeinem.
Aber ich habe ja nun mal keinen Lexus gesehen. Ich habe ja nun mal den Audi gesehen.
Ja, genau. Ja, weil du es mit aufgezählt hattest, ist mir das gerade durch den Kopf
geschossen. ist ja vollkommen richtig.
Aber das, der V8 ist schön.
Der V8 ist schön, da fallen mir zwei Sachen ein. Das erste ist, von der Designsprache her hätte ich früher gesagt, das ist einfach bloß ein Audi 200, ein bisschen hübsch gemacht mit einem V8 drin. Aber das ist Quatsch.
Also die Abmessungen sind auch anders, oder nicht? Der ist so viel größer.
Das ist eine komplette Neuentwicklung gewesen damals. Also das ist nicht so wie Audi 100 und Audi 200, das gleiche Auto und du machst ein bisschen Schnickschnack drum, sondern es ist eine komplette Neuentwicklung gewesen. Und ich fand den damals halt wirklich super hübsch mit diesen komplett roten Rückleuchten in diesem Würfeldesign, sage ich mal.
Ja.
Und ich werde eine Sache nicht vergessen. Dieses Auto gab es nur in zwei Varianten, in der normalen Variante und in der Langversion, V8L. Aber ich habe mal einen V8 Avant gesehen.
Als Kombi.
Das muss also ein Spezialumbau gewesen sein. Die gab es auch, also wenn man im Internet guckt, wird man da auch Bilder finden. Und das hat mich echt umgehauen, weil ein Kombi in der Oberklasse, das gab es ja damals nicht. Also gibt es ja auch heute nicht, du hast ja keine S-Klasse-Kombi oder kein 7er-Kombi. Aber
es auch S-Klasse-Umbauten gibt natürlich, ne? Auch in der Motor Classic, in der vorherigen, war ein weißer, glaube ich, drin, weißer S-Klasse-Umbau.
Genau, es gibt diese Umbauten, klar, und so war es halt auch bei dem Audi. Aber den hatte ich mal gesehen, tatsächlich in Hamburg. Und der war auch sehr gelungen. Und ja, das ist mir sofort eingefallen. Und den Wagen, den ich da gesehen habe, wie gesagt, ein, zwei Bilder könnt ihr bei uns auf dem Instagram-Kanal sehen. Der sah halt auch wirklich gut gepflegt aus. Also das war ein schönes Liebhaberstück. Also
man sieht ihn echt selten. Also auch auf Messen. Es ist wirklich ein Auto, was ich weiß nicht, wie viel die davon gebaut und dann letztendlich auch verkauft haben.
Das kann ich dir sagen. Über 21.000 Stück sind gebaut worden.
Ach doch, ja.
Und zwar bis 94. Und dann ging es ja los mit dem A8. Also dann waren sie etabliert und haben daraus eine eigene eine neue Nomenklatur gemacht und dann gab es ja halt auch hier kein Audi 80 mehr, dann war das der A4 und dann hat man halt aus dem V8, der ja für den Motor stand, ne, die Motorbezeichnung, den Audi A8 gemacht.
Mhm.
Und wie du sagst, man sieht ihn total selten. Ich habe den komplett aus meiner automobilen Datenbank, sage ich mal, gelöscht gehabt. Ich hatte ihn nicht mehr gegenwärtig gehabt. Ich habe den auf keinen Messen gesehen, im Straßenbild sowieso nicht.
Nee, im Straßenbild sowieso nicht, aber auf Messen sieht man ihn eigentlich auch. Also, ja. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich wüsste jetzt gar nicht mehr wo, schon so lange her, und das ist echt selten. Seltenes Auto, leider.
Seltenes Auto. Und damals war das Besondere daran, das war das erste Auto, was serienmäßig Allradantrieb hatte, also Quattro, wie es bei Audi heißt. Und ich weiß gar nicht, ob du damals bei Mercedes und bei BMW sogar gegen Aufpreis Allrad bekommen hast. Ich glaube nicht. Bei BMW sind das ja die
X-Modelle.
Und eher bei Mercedes, dann wäre es der 4matic. Aber genau. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es eine S-Klasse Ende der 80er als 4matic gab.
Weil BMW hat ja lange am Heckantrieb festgehalten, ne?
Ja.
Also sehr, sehr lange.
Aber gut. Das war halt.
Ich schalte mal so, ne?
Das war halt damals so, dass der große Unterschied, sage ich mal, wo Audi sich absetzen wollte. Und das hat ja auch super, super geklappt. Dann denke ich auch immer an die damalige Audi-Reklame. War zugegebenermaßen kein V8, sondern Audi 100. Du kannst dich dran erinnern, der dann die Sprungschanze hochgefahren ist.
Ach so, ja, klar. Klar.
Also
wer kennt die Werbung, der 40 plus ist, nicht?
Also für all die, die nicht 40 plus sind, man sieht jemanden einsteigen im Schnee, da steht ein roter Audi im Schnee und man sieht halt jemanden einsteigen, der den Motor anmacht, das Auto rüttelt sich ein bisschen und dann fährt's los und dann wird so aus aus der ganz nahen Perspektive halt rausgeschwenkt nach draußen auf eine Panoramaperspektive und dann sieht man, dieses Auto fährt da gerade eine Skisprungrampe hoch. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man unterm Auto ein Stahlseil befestigt. Und böse Zungen haben damals behauptet, naja, das ist ja nicht echt, die haben den hochgezogen. Aber Audi sagte halt, nee, das war tatsächlich bloß zur Sicherung. Wenn was schief geht, dass der Wagen da nicht dann runterrollt und einen Abgang macht und noch irgendjemand verletzt wird. Also war jedenfalls spektakulär. War eine super Werbung.
Ja. Für den Allradantrieb. Ja, das waren noch die Zeiten, wo man montags über das Samstagabendprogramm geredet hat.
Genau.
Auf Arbeit.
So sieht das aus.
Ne?
Aber wir reden nicht über Samstagabendprogramm, wir reden über Klassikerzeitschriften.
Oder genau. Zeitschriften.
Ja, genau. Möchtest du anfangen? Was hast du mitgebracht?
Dann fange ich an, ja. Es gibt eine Webseite von einem sehr, sehr netten Menschen, der Josef Posch heißt. Und der betreibt eine Webseite, die heißt Klassik, alles mit C geschrieben, -portal.com, klassik-portal.com. Und der Untertitel ist das Oldtimer-Spezialisten-Portal. Was findet man da? Man findet in erster Linie Leute, die sich um den Oldie kümmern, also um deinen Oldie kümmern können. Also der hat 1, 2, 3, 4, 5 Kategorien da drin, genau. Und die erste Kategorie ist Oldtimer Spezialisten und da gibt es dann tatsächlich wieder 24 Kategorien nochmal. Das geht dann los mit Restaurationsbetriebe, historischer Motorsport, Bremsen, Fahrwerk, Auspuff, Lackieren, Pulvern, KTL, was auch immer das ist, das wüsste ich
gar nicht. KTL ist Rostschutzvorsorge, dass du also dein Fahrzeug, die Karosserie,
sondern
das ist halt, die Rohkarosse wird vorm Lackieren KTL beschichtet, damit ist sie, rostet sie nicht mehr und dann wird sie erst lackiert.
Ja. Und ja, so geht das weiter. Zierholzenteile, Furnier, 3D-Druck, Gießen, Prototypen, Oldtimerhandel, Versicherung, Gutachten, Polieren, Kfz, Aufbereitung ist dabei, dann Restromod und Tuning, also auch in dem Bereich, Verchromen, Oberflächentechnik, Elektrik. Also da findet man dann, wenn man das anklickt, findet man eben eine Auflistung an Betrieben, die diese Dienstleistung anbieten. Das im deutschsprachigen Raum, also der Josef ist aus Österreich. Das ist ganz leicht Österreich-lastig, aber ich sage mal, wenn du jemanden suchst für eine spezielle Tätigkeit, dann ist Österreich jetzt ja auch nicht so weit weg, aber es sind auch sehr, sehr viele deutsche Betriebe hier drin. Und Josef ist auch fast auf jedem Oldtimer-Event. Ich treffe ihn eigentlich überall.
Also du kennst ihn, weil du jetzt auch immer von Josef sprichst.
Ich kenne ihn persönlich, ja. Ich kenne ihn persönlich, der das macht. Der war auch mal im Lederzentrum und hat da mal ein Video gemacht. Also das ist einmal Tanksanierung ist hier drin, Kfz-Fachwerkstätten findet man so allgemein für Oldtimer und. Also das ist auch Sattler für Interieur und für Decke, Reifenfelgen, bla bla bla. Genau, dann hat er noch so ein Shop- und Teile-Zubehör-Kategorie, wo man nach Produkten auch suchen kann oder nach Automarke, nach Zweiradmarken, nach Traktormarken, LKW-Marken und Busse. Da findet man dann eben Händler, Ersatzteil, in erster Linie Ersatzteilhändler, die eben die ganzen Teile hat, die man so braucht, ne? Und das ist halt alles sehr, sehr mühsam, wenn man irgendwas braucht. Und hier kann man dann halt eben nach einer Automarke, bei dir wäre es ja dann Mercedes, kann man eben nach Mercedes suchen. Und dann findet man alle Ersatzteilhändler, die für Mercedes was anbieten im deutschsprachigen Raum. Und das finde ich schon ziemlich cool. Dritte Kategorie, die sie da haben auf der Seite, sind dann Reisen, Hotels und Verleih. Also da hat er drei Kategorien. Das ist einmal Oldtimer, Reisen und Touren. Also da findet man dann Anbieter, die Oldtimer-Touren und Reisen eben organisieren. Wenn man da nicht auf gut Glück irgendwo einfach losfahren möchte oder so eine Oldtimer-Route, die ja auch manchmal angeboten wird, machen möchte, sondern wenn man da mal organisiert irgendwie mitfahren möchte, wo dann auch Mechaniker dabei ist oder wie auch immer, dann findet man eben auch sowas. Man findet spezielle Hotels, die sich auf Oldtimer-Liebhaber ausgerichtet haben, also die entsprechenden Parkplätze haben und überall irgendwo in Österreich oder in Deutschland eben zu finden sind. Und das letzte ist eben Oldtimer-Vermietung. Also wenn jemand mal für ein bestimmtes Event mal was braucht oder keine Ahnung mit den Arbeitskollegen einen Ausflug in den T1 machen will oder was weiß ich, da gibt's Adressen halt, die man da findet. Und das ist ja, ich weiß, es gibt Google, aber hier ist das halt wirklich konzentriert. Ist
alles gebündelt, ne?
Alles gebündelt fürs Classic-Portal, also in dem Classic-Portal alles für Oldtimer oder für Classic ist das alles gebündelt und darauf abgezielt. Und er kennt eben auch alle Leute, die da mit drauf sind stellt da auch ein bisschen sicher, dass das dann nachher auch irgendwie seriös ist und dass das passt. Die meisten, ich weiß nicht, ob er alles schon mal besucht hat oder irgendwie so, das weiß ich nicht, weil das ist schon sehr umfangreich, muss ich sagen. Aber der ist sehr, sehr viel unterwegs und reist viel rum und besucht eben auch viele Leute. Und dann hat er einen Eventkalender noch drin. Klar, den findet man auch immer in der Oldtimer-Zeitung. Man findet den auch auf den Oldtimer-Zeitschriften, Webseiten. Aber er hat auch noch mal hier eben diese ganzen Events drin, hat ein paar Sachen oben gehighlightet. Da kann man auch nach Monaten einmal, also es ist so ein bisschen eine Suche drin, da kann man über eine Karte suchen und man sagt, was ist denn bei mir in der Nähe? Kann man über eine Karte gehen zum Beispiel, das finde ich auch ganz spannend und nicht nur über den Monat oder über den Tag eben, sondern eben auch darüber. Und das Letzte, und jetzt kommen wir so ein bisschen mehr zu unserem Thema, er nennt das Berichte, das sind aber tatsächlich Artikel über Oldtimer. Also der aktuellste Artikel ist Carblast, Entlacken, Entrosten, Tauchen, KTL-Beschichten. Ein Oldtimer-Restauration sauber und rostfrei beginnt ein Traum. Da gibt's dann hat einen kompletten Artikel eben drüber geschrieben, was bei dieser Firma Carblast, die das seit 2003, so steht das da drauf. Seite lädt jetzt gerade bei mir nicht. Wahrscheinlich verballere ich gerade ein bisschen viel. Na, jetzt ist sie umgesprungen, genau. Ein schönes Foto von der ganzen Werkstatt. Und dann erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt und so weiter. Wird das einmal Schritt für Schritt mit Fotos schön gezeigt und beschrieben, gut geschrieben. Viele, viele Fotos dabei, wie das dann da abläuft. Das ist jetzt nicht so formuliert, dass man das nachmachen kann. Natürlich will diese Firma dann in dem Fall Carblast natürlich eigentlich, dass die Leute zu ihnen kommen dann. Aber trotzdem sehr interessant, finde ich, gut geschrieben. Gut gemacht. Und dann gibt's weitere Artikel. Fiat 124 Spider Spezialist. Da gibt's eben Artikel über den Baumgartner, Hans-Jörg Baumgartner der Firma GB Motortechnik, der seit 35 Jahren sich auf den 124er Spider von Fiat zum Beispiel konzentriert hat. Dann gibt's eine Oldtimer Restauration in Coburg, wo er war, und hat einen Artikel drüber geschrieben. Dann ja hier das Köhlers Forsthaus. Ich glaube, ich habe wie heißt das?
Sprachfehler.
Sprachfehler. Ich habe Sprachfehler. Köhlers Forsthaus. Gibt es einen Artikel, Oldtimer-Touren in Ostfriesland. Ja, Cabrio-Verdeck erneuern, hat einen Artikel drin. Federkernsitze für Oldtimer bauen lassen, ist ein Artikel drin. Und die Mercedes Ponton-Manufaktur in München. Ich habe echt einen Sprachfehler heute. Ja, genau. Da wird ein bisschen was erzählt über den W120. Und. Also viele, viele, viele redaktionelle Artikel auch drin. Hier auch ein sehr schönes Auto, der Rover V8. Der Velar Rover, also ne, Range Rover Velar mit dem V8. Schönes Auto.
Also ich bin auch gerade auf der Seite und es ist natürlich so, dass also ich finde es sehr, sehr spannend gemacht und vor allen Dingen auch gut umgesetzt. Und ich sehe das so, dass man sich vor allen Dingen informieren kann, ja, dass man sieht, was alles möglich ist, wenn man Oldtimer restaurieren will, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Sei das halt das Entlacken oder nachher das Lackieren oder Holz aufbereiten oder
es ist alles gebündelt da. Es ist alles, also wenn man sich einen Oldtimer holt und der ist nicht perfekt, was ja oftmals nicht der Fall ist, weil das dann einfach Preise sind, die dann keinen Spaß machen. Ne? Und manche holen sich ja auch einen Oldtimer oder viele ja auch, weil sie ein bisschen was mit dem machen wollen. Also weil dieses Fahrzeug entwicklungsfähig ist. Ne? Und diese Webseite ist, finde ich, im deutschsprachigen Raum, das ist sensationell. Also das ist der Knaller. Und es ist aber eben nicht nur, ich weiß auch nicht, also ich bin heute erst, das ist mir heute erst durch den Kopf geschossen, dass ich da, glaube ich, noch nie drüber gesprochen habe. Und dass ich aber finde, dass der Betreiber das total verdient hat, dass wir mal darüber sprechen. Und ich hatte das so ein bisschen auch, wie du mit deinem V8, aus dem Sinn gehabt, dass er eben auch so viel Redaktionelles macht. Also es ist ja eben nicht nur, also unter Berichte sind eine ganze Menge redaktionelle Artikel. Auch natürlich ist das immer, oder was heißt nicht natürlich, er geht halt zu seinen Kunden quasi, also ja. Die auf der Webseite zur Verfügung stellen, ne? Also man muss auch was bezahlen dafür, dass er die Leute auf die, irgendwie muss er sich finanzieren, das ist klar. Also natürlich kostet das Geld, wenn man da auf die Webseite kommt, aber nicht viel, super, super faire Preise. Und aber er macht eben auch viel, viel Redaktionelles, macht er da mit rein und er investiert auch, dass man ihn über Google findet. Ich denke auch, dass der eine oder andere Hörer schon mal auf dieser Seite wahrscheinlich war. Aber ich wollte die ganz gerne, weil sie eben Berichte hat und weil sie irgendwie alles, ja, naja, jeder, der einen Oldtimer hat, weiß, dass man, all die Kerle, die da oder da, also all diese Firmen, meine ich, ne, die da aufgelistet sind, FirmenInnen, die
hast du gerade das Wort Firma gegendert? Ja. Jetzt ist es soweit. Du hast nicht nur einen Sprachfehler, du hast einen ganz anderen Fehler, würde ich mal sagen.
Ja, weil ich natürlich nicht, ich weiß jetzt nicht, ob hier jemand dabei ist, ob hier auch eine Frau dabei ist, die einen Betrieb führt. Mit Sicherheit gibt, mit Sicherheit ist da also mindestens eine, hoffe ich doch. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall findet man da, ist da alles, was man braucht, um seinen Oldtimer zu restaurieren, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und was auch, was halt auch super, super hilfreich ist, natürlich dieser Bereich Shop und Teile, finde ich, weil das ist schon, mühsam. Also da was, wenn man da mal irgendwas Bestimmtes braucht oder so, das ist schon echt mühsam. Und dann poppt hier Werbung auf, ne? Also ich gehe dann auf diese Teile und dann poppt hier Werbung auf für Kokoshaar Originalteile. Also
ne?
Ja, also jeder, der einen 911er hat und mal für die hinten die Kokosmatte braucht, der weiß ja gar nicht, wo er das herkriegt. Auf dieser Webseite findest du jemand, der, das ist sein Geschäftsmodell, das anzubieten. Das ist doch sensationell, oder? Da hat die Suche ein Ende. Und wenn man dann noch ein bisschen Lust hat, was zu lesen, oder er macht ja auch immer mal wieder Videos, also es sind diese Berichte, sind nicht nur Artikel, also zum Nachlesen, sondern es sind auch immer wieder Videos. Also das zum Beispiel Lederreparatur, so geht das. Da ist aber jemand in Salzburg, da hat er nicht nur einen Bericht drüber geschrieben, sondern hat auch ein Video gemacht. Und das ist bei mehreren Artikeln so, dass er auch ein Video zusammengeschnitten hat. Also oftmals ist es auch so, dass für die Lesefaulen unter uns gibt es wahrscheinlich gar nicht bei Leuten, die jetzt einen Oldtimer-Podcast hören, wo es um Zeitschriften geht, aber
die lassen sich ja von uns entsprechend berieseln und wir geben dann entsprechend die Hinweise.
Genau. Also ich finde die Seite super und habe die irgendwie, ja, dachte, das ist eigentlich mal wieder in der Zeit auch mal wieder was online, etwas Digitales vorzustellen.
Also ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von dir, sage ich ganz offen hier, ja. Weil du mir diese Seite vorenthalten hast. Ich habe jetzt parallel hier mir das angeguckt, während du berichtet hast.
Ja.
Und dass du das jetzt erst nach 36 Folgen, die wir hier zusammen machen, mir diese Seite hier empfiehlst, finde ich schon, also da bin ich jetzt echt enttäuscht. Wir sollten vielleicht nach der Aufnahme nochmal miteinander reden, ob wir das hier so weitermachen oder
ob
doch eine Sommerpause, eine etwas längere dran ist. Also wirklich, ich habe parallel hier geguckt. Ich finde die super, die Seite. Und vor allen Dingen, selbst wenn du jetzt nicht sagst, du brauchst irgendwie Teile oder so, ist sehr schön, dass man das hier findet, die Unternehmen und halt auch die Teile. Ich finde es ja super, dieser Eventkalender. Also ich habe jetzt gerade geschmökert für den Monat August. Da ist ja fast für jeden Tag was dabei. Also es sind nicht nur die großen klassischen Events,
die man halt so kennt,
sondern wirklich, wenn irgendwo in der Gegend was Regionales ist, was Kleines. Also ich sag mal als Beispiel, die 15. Food Rally Neuwied. Ich habe noch nie was von der gehört, aber am 31. August von 10 bis 21 Uhr kann man da mitmachen. Das dritte Oldtimer-Fest in Tiergarten Plauen. Tiergarten mit TH geschrieben, also nicht der Tiergarten hier in Berlin.
Mir Plauen, mit P auch, das ist Mecklenburg.
So, finde ich super, ja, dass solche Sachen hier aufgeführt werden. Also ganz großes Kompliment an den Josef, den ich nicht persönlich kenne, aber ist eine echt tolle Seite. Und wir beide, wir reden nochmal drüber, warum du mir sowas vorenthältst.
Ja, weil ich, wahrscheinlich weiß ich noch mehr solche Dinge und das ist einfach zu viel.
Deshalb machen wir ja den Podcast, so haben wir ja immer ein bisschen Futter.
So haben wir ein bisschen Futter, ja. Ja, aber gut, das schön, freut mich, dass du die Seite auch gut findest, dann werden unsere Zuhörer, glaube ich, das auch, also die alle, die es nicht kennen, glaube ich, auch gut finden und tatsächlich, also neben dem, dass die Seite sehr, sehr gut gemacht ist und sehr liebevoll auch, also der, er macht das halt wirklich mit Herzblut, ne? Das ist mehr als nur eine Beschäftigung für ihn.
Ja.
Und das sieht man, glaube ich, auf der Webseite. Und der ist super sympathisch auch. Also das sind,
und das, obwohl er Österreicher ist.
Ja, das ist ein Manko, aber.
Konnte ich mir nicht verkneifen, tut mir leid, war jetzt ein schlechter Witz, aber gut. Ja.
Vor allem vor dem Hintergrund,
dass super, wir sehr schön.
Super nette französische Zuhörer haben.
Haben wir übrigens in der Tat, ich habe neulich wieder mal in unsere Auswertung geschaut. Und oh, jetzt hab, ich habe es jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber wir sind ja sogar im Ausland gelistet mittlerweile. Also vielen lieben Dank an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber das hat mich wirklich überrascht, dass wir, vielleicht waren das jetzt die, die im Urlaub sind und dann aus dem Urlaub raus das gestreamt haben oder sich runtergeladen haben. Aber das waren mehrere andere Länder, Frankreich, Italien, wo wir auch gehört werden. Also viele liebe Grüße an der Stelle. Und übrigens, wenn wir gerade dabei sind, wenn ihr uns hört, wir freuen uns über jede Bewertung. Schreibt uns was, ob ihr uns toll oder auch nicht so toll findet. Auf alle Fälle jedes Mal einfach mal nach jeder Folge eine kurze Rückmeldung. Da würden wir uns sehr freuen. Und wer uns über Spotify hört, kann auch gerne die Glocke aktivieren. Immer wenn es eine neue Folge gibt, dann könnt ihr uns hören.
So. Und wenn jemand eine Zeitschrift kennt, die wir noch nicht vorgestellt haben.
Genau,
jederzeit. Da sind wir immer für zu haben.
Wir sind immer dafür zu haben. Und wir sind jetzt für etwas zu haben. Ich habe es ja schon eingangs gesagt. 40 Jahre Motor Klassik. Ausgabe September 24, kostet 6,50 Euro. Und das ist die extra dicke Jubiläumsausgabe. So steht es jedenfalls drauf.
Aber die ist gar nicht dicker, oder? Hat die 3 Seiten mehr oder was? Ich habe das auch gelesen, aber ich habe nur gelesen, ich habe es nicht gespürt.
Ich bin froh, dass du es jetzt gesagt hast, dann kriegst du den Ärger von der Redaktion von der Motorklassik. Aber ich möchte dir an der Stelle nicht widersprechen. Das kam mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel mehr.
Haben sie die Schrift kleiner gemacht?
Vielleicht haben sie die Schrift kleiner gemacht. Auf alle Fälle finde ich es schon mal spannend. Da ist, sind mehrere Artikel drin, wie alles begann, Oldtimer-Szene 84, die Lieblingsautos der Redakteure, wie sieht die Oldtimer-Zukunft aus. Und das finde ich jetzt mal, sollten wir mehr in den Mittelpunkt rücken, als jetzt über die tatsächlich über die Autos zu berichten. Und jetzt kommt gleich natürlich die Ausnahme. Es gibt einen coolen Bericht oder einen Bericht über ein cooles Auto. Vom Zeitgeist beseelt heißt dieser Bericht von Alf Kremers, der da einen Ferrari Testarossa mit einem BMW M635 CSI vergleicht, wo ich sage, okay, da würde ich noch mitgehen. Und dann hat er den Mercedes E420, also den 124er mit dem kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Achtzylindermotor. Nicht der E500, sondern es gab ja ebenfalls noch ein 420er.
Ich glaube, ein AMG oder nicht?
Nee, der war regulär von Mercedes. Den haben sie dann nachgeschoben, nach dem 500er. Und der 500er ist ja schon so eine besondere Nummer gewesen bei Mercedes.
Ja, ne? Absolut. Ja,
es gab keine Achtzylinder für Amerika, in dem Format, sage ich mal. Es gab nur die S-Klasse. Das war damals der W140. Der Startschwierigkeiten hatte, die Helmut Kohl S-Klasse, weißt du, die nicht auf dem Autozug nach Sylt angeblich raufpasste oder zu wenig Zuladung hatte etc. Und da hat man den E500 gebaut. Und der E500 wurde ja zu Beginn, da war es noch der 500e, bei Porsche gebaut. Wieso, weshalb, warum?
Gibt unterschiedliche Geschichten dazu.
Also was ich weiß, ist, Porsche hatte ja damals Probleme gehabt. Die waren ja in der Zeit durchaus kurz vorm Bankrott in den Zeiten. Und der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Lothar Späth, hat zu Daimler gesagt, jetzt misch doch mal was mache. Da kam man auf die Idee der Kooperation. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Die Karosse, die stammt ja vom 124er, wurde aber modifiziert und wurde dafür zu Porsche geschickt. Der hat nämlich dicke Kotflügel bekommen. Und unter anderem auch eine andere Schürze, andere Lichter. Und das wurde bei Porsche dann angepasst. Die haben diese Kotflügel zum Beispiel geschweißt und dadurch verbreitert und haben dann die Karosse wieder zurück nach Stuttgart gebracht, wo das Fahrzeug lackiert wurde. Dann ist aber so, dass das Fahrzeug wieder zurückgegangen ist zu Porsche, um es dort zu montieren, um dort den Motor reinzupacken und alles andere auch. Und das wusste ich nicht, warum das gemacht worden ist, weil dann schickst du ja wirklich zweimal hin und her. Und Tatsache ist, beim 500er E durch die dicken Backen passte der an mehreren Stellen nicht durch die Produktionsstraße. Der ist ja, ja verbreitert ist, um
das, ja, da,
5-6 Zentimeter.
Das ist halt, das ist genau das, wo
wo die
mir dann ältere ja? Ja, wo die älteren Kollegen beim Daimler immer zu mir sagen, hi, Lars, das war nicht so. Das hätte schon gepasst. Wir wollten dem Porsche ein bisschen helfen. So. Aber ich weiß es nicht. Aber das ist das, was ich meinte. Also bis auf das, also alles bis dahin wird dann immer so abgenickt von beiden Seiten, wenn ich in der Produktion, also wenn ich mit Leuten spreche, die kurz vor der Rente stehen, die waren halt damals dabei, ne? Und ja, aber das mit den dicken Backen, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist.
Keine also Ahnung. Jedenfalls.
Würde mir noch keiner bestätigen, aber das ist die Story, die offizielle, ja.
Und wahrscheinlich um jetzt den Zirkelschluss zu kriegen zum 420er. Der 420er, der hat es halt nicht gehabt. Der hatte die ganz normale Optik von der E-Klasse vom W124 gehabt. Mhm. Also der hieß auch übrigens am Anfang E400 oder 400E, so rum. Und dann mit der MOPF 2, mit der Modellpflege, ist ja dann das E nach vorne gewandert. Dann wurde es der E420. Und den haben sie komplett in Stuttgart halt gefertigt. Der wurde nicht zur Porsche hin und her geliefert.
An Porsche.
Und der hat im Prinzip den gleichen Motor wie der E500. Allerdings natürlich mit einer anderen Bohrung. Also es ist der gleiche Rumpfmotor, aber der hat ja mehr Hubraum. Das heißt, da sind die andere Kolben drin, andere Bohrung. Der hat 279 PS, beziehungsweise US-Version ein bisschen abweichend bis zu 286 PS. Und der E500 hatte schon 326 PS. Der war also der leistungsstärkere Wagen. Aber der Gag war, in der Höchstgeschwindigkeit war wiederum der 420er schneller, weil der eine andere Hinterachsübersetzung hatte. Und da, wo dann der E500 an seine Grenzen gekommen ist, da hat dann der 420er entsprechend aufholen können. Und hier ist, wie gesagt, der 420er einmal gut beschrieben. Und das finde ich ein super spannendes Auto. Es gibt natürlich ganz viele, die aus Amerika zurückkommen, wenn man mal in die Portale guckt im Internet, wenn man so ein Auto sucht, wird man wenig finden, ist relativ überschaubar und zu doch recht hohen Preisen. Das war mir gar nicht so bewusst, weil eigentlich hatte ich den immer so als stiefmütterlich im Vergleich zum E500 angesehen. Aber mittlerweile, die kosten immer noch 20.000 Euro, wenn sie 300.000 Kilometer gelaufen sind, was ich schon sehr ambitioniert ansehe, auch wenn der Motor sicherlich noch.
Aber das wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich auch daran, dass man einfach ein E500 ist. Also wenn du ein E500 haben möchtest, dann das ist auch nicht so einfach, ne?
Naja.
Überhaupt einen zu finden, der verkauft wird, weißt du?
E500 ist wieder eine andere Liga, aber ich finde halt so ein 420er am Ende des Tages, die Unterschiede
sind. Ich meine nur, das ist also
marginal,
halt,
ne?
Ja, wenn das etwas größere Modell, was auch immer, dann größer ist dann, wenn das halt quasi nicht zu bekommen ist, dann rutscht das eben auch ein bisschen nach. Also der
so, Porsche
mit diesen Eieraugen da, der steigt ja jetzt auch komischerweise, ne?
Der 210er.
Ja, der 210er, der steigt ja jetzt auch in den Preisen, wobei der halt einfach anders ist. Ne?
Also
aber das ist, vieles ist halt vergriffen oder teuer und dann wird auch das
auf das Schwestermodell dann sozusagen zurückgegriffen.
Ja, genau, das ist viel netter formuliert als das, was mir gerade durch den Kopf geschossen ist.
Wir haben ja heute schon festgestellt, dass du leichte Sprachschwierigkeiten hast. Ich versuche, deine Sätze zu Ende zu bringen.
Na, die, nee. Amerikaner sagen bei sowas ganz gerne das rothaarige Stiefkind.
Gut, rothaarig sind wir beide nicht mehr. Ich war es auch nie, aber die Haarfarbe hat sich verändert. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, was du meinst, worauf du hinaus willst. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich die Begründung dafür ist, dass die jetzt auch so preislich höher sind. Und beim 210er, ja, ist auch nicht so mein Auto, obwohl ich das Auto auch sehr gut kenne. Von der Optik her diese Umstellung wieder von den eckigen Lichtern auf einmal zu so einem Vier-Augen-Gesicht, was ja Mercedes damit begründet hat. Die sind ja dann immer weiterentwickelt worden, dass sie dann bei der C-Klasse so verschmolzen waren, aber trotzdem dann wieder so als zwei Augen sozusagen identifiziert worden sind und so. Ja, ist auch nicht so mein Auto, aber wer weiß, wenn wir uns in 2-3 Jahren an dieser Stelle, wenn es den Podcast dann immer noch gibt, über das Auto unterhalten, dann werden wir sagen, oh, so ein schöner 210er war noch einer der letzten richtigen Mercedes. Aber
ich weiß noch, als ich so 18, 19 war, also wir dann anfingen, gerade Auto zu fahren, dann hatte ich einen Kumpel Stribbe, Spitzname, der war der war absoluter 190er-Fan. Mhm. Ne? Und wenn das Ding noch braun-metallic war, dann ist er schier ausgeflippt. Ne? Und wir haben ihn wirklich, also wir standen da immer da und haben, wir verstehen dich nicht. Ne? Also so, dann wenn so ein K-brauner 190er neben uns an der Ampel angehalten hat, dann, oh, guck mal, wie toll und was für ein Auto. Und oh, irgendwann kaufe ich mir mal so eins. Ne? Und ich war total ratlos. Ich habe wirklich überlegt, wie kann der mit uns befreundet sein, ne? Wenn er so einen Geschmack hat. Ich finde den 190er heute, auch in diesem braunen Metallic, sensationell.
Und damit möchtest du uns sagen, dass das mit einem 210er bei dir dann in Zukunft auch so sein kann?
Nein, das weiß ich. Ja, kann. Ja, genau, kann. Also das ist manchmal brauchen die Dinge irgendwie ein bisschen oder so, weiß ich nicht genau. Und dann ist das, was vielleicht aktuell scheinbar attraktiver ist, dann in der längeren Betrachtung, aber dann doch nicht so. Ja, 190er ist auch irgendwie ein bisschen Kult, finde ich halt.
Auf alle Fälle.
Und, ja, und es gibt ihn ja nicht so oft in diesem braunen Metallic, muss man auch sagen. Ne? Wobei er dann meistens graue Sitze hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das finde ich nach wie vor nicht so ganz passend.
Also für mich war das beim 210er so dieser Bruch mit dem klassischen Mercedes-Design. Und zwar von außen wie von innen. Wir hatten zu Hause einen 124er gehabt und als Nachfolgemodell den 210er. Und deshalb ist mir das so, ja, habe ich das noch so vor Augen. Denk mal an die Knöpfe bei Mercedes. Wenn du irgendwie eine Sonderausstattung hattest, dann waren die ja über der Lüftung in Reihe. Und da konntest du mal sagen, je mehr Knöpfe du hattest, desto teurer war das Auto, weil du mehr Sonderausstattung hattest. Ja. Und das waren früher so Wippen, die sehr eckig gestaltet waren. Und beim 210er hattest du das gleiche Schema gehabt, dass du da diese Knöpfe überall hattest, aber sie sahen anders aus vom Design. Man hat da so eine Kuhle reingemacht, dass man mit dem Finger da besser reinkommt. Und das war alles dann so weich gespült und hat mir dann nicht mehr so gefallen. Aber wer weiß, das wird dann irgendwie, wer mit dem Auto groß geworden ist, der wird das anders empfinden. Der sagt, es ist viel moderner als das, was es davor beim 123er oder bei der S-Klasse gab oder wie auch immer. Aber das ist für mich so dieses Charakteristische. Diese Wippschalterknöpfe, die müssen immer eckig sein in meinen Augen. Das ist dann für mich so das klassische Sakko-Design. Hast du im 190er gehabt, hast du in der im 124er gehabt und auch beim 123er gab es die auch schon. Und da haben sie angefangen, das alles so ein bisschen runder zu machen.
Aber die Uhr ist geblieben, ne?
Aber
die ist auch rund geworden, ne?
Das Design ist auch anders geworden.
Die war vorher eckig, glaube ich, mit diesen gelben Zeigern und die ist dann rund geworden, hat graue Zeiger gekriegt. Ist das so, ja, ne?
Also mit eckig und rund will ich mich jetzt nicht festlegen. Du hast an für sich beim 124er auch immer eine runde Uhr gehabt im Tachodisplay. Also
war es auch schon eine runde Uhr?
Ja. Aber das Zeigerdisplay, also die Zeiger im Display haben sich verändert. Früher hast du ja immer, Mercedes war ein schwarzes Display, weiße Zahlen und ein orangener Zeiger und zwischen 50 und 60 ist es schraffiert gewesen, was ich sowieso immer geil fand. Ne? Also die Empfehlung von Mercedes war immer zwischen 50 und 60 fahren, nicht langsamer, nicht schneller.
Hast so. Halt einen Stern, ne?
Und dann wurde das Design halt auch angepasst, aber gut. Wie dem auch sei. Zurück zur Motor Classic.
Ja, ich wollte nochmal, also die haben jetzt, der hat jetzt den Testarossa, den Ferrari Testarossa mit dem E420 verglichen. Oder
wie? Genau, und mit dem BMW, dem 635i.
Aber das ist doch...
Letztendlich ist es kein richtiger Vergleich.
Nein, das ist doch kein Vergleich.
Sondern es ist einfach so, das sind die super Sportcars der Zeit halt gewesen, sozusagen. Okay, heißt ja auch hier nicht umsonst auf dem Titel die Asse von 84. Ne? Also die waren alle aus der gleichen Zeit und deshalb wurde das so gesagt. Wobei es stimmt nicht ganz, der E420, der ist ja aus Anfang der 90er, der 400e, der ist aus 84 oder aus den 80ern, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, diese Autos jetzt wirklich miteinander zu vergleichen, sondern einfach mal zu zeigen, was war damals hier Top of the Pops. Aber zurück.
Und Testarossa, magst du den?
Testarossa mag ich. Finde ich wirklich super und du lässt mich hier gar nicht zu meinem eigentlichen Artikel kommen, aber gut, kommen wir zum Testarossa.
Ich wollte nur mal wissen, ob du den magst, weil ich mag den auch.
Ich mag den sehr, weil das damals ein super Sportscar war und genau. Ich erinnere mich dran, ich habe früher als Jugendlicher, als Kind Miniaturautos gesammelt im Maßstab 1:87. Da gibt es zwei Firmen, die Firma Viking aus Berlin und die Firma Herper.
Ja.
Und Herper hat den Testarossa aufgelegt und der Testarossa hatte am Anfang, und hier ist es auch so, nur einen Außenspiegel, nämlich auf der linken Seite, und das war auch noch so ein ganz langer. Und den hast du bei diesen Herper-Modellen dann extra anstecken müssen. Also der war nicht sozusagen mit vorproduziert da schon dran, sondern ja, der lag in der Packung und den musstest du da ranmachen. Und solche Sachen finde ich halt, dieses Auto ist designtechnisch eine absolute Ikone und da gehört es halt auch dazu, dass er halt bloß diesen einen Außenspiegel hat und das ist für mich, mal abgesehen von Miami Weiß, wo der in Weiß rumgefahren ist, ist das der Ferrari meiner Kindheit. Also neben dem von Magnum, muss ich auch dazu sagen. Ja, absolut geniales Auto. Ich kann gar nicht so viel über den Testarossa sagen, so technisch.
Ja, nee, da bin ich auch nicht im Thema. Es ging mir auch mehr so um die Emotionen.
Ne? Die Emotionen bei mir ganz hoch, keine Frage. Also Testarossa heißt ja übersetzt roter Kopf, weil der Zylinderkopf oder die beiden Bänke
lackiert,
V12, die sind ja so rot lackiert. Genau, deshalb wird Testarossa. Oder es ist der rote Nummern Kopf der Beifahrerin, wenn man richtig beschleunigt. Ich weiß es nicht. Irgendwie so.
Da sind die Nummern drin, ne, wie der zündet, also welcher...
In welcher Zündreihenfolge?
In welcher Zündreihenfolge, ja, die stehen daneben.
Das habe ich ja sogar bei meinem alten Mercedes, da steht es auch auf dem Zylinderkopf drauf.
Ja, aber das ist...
Das war nichts Besonderes.
Bei dem einen ist Emotion, bei dem anderen ist es pragmatisch.
Ich gucke gerade, ich kann das gar nicht sehen auf dem Foto, aber gut. Welcher Artikel? Super Auto und ich erinnere mich auch dran, wir waren früher oft im Italienurlaub in den Bergen und wir haben selbst in den Bergen Testarossa gesehen und das, wo die Dinger halt wirklich neu waren. Das waren keine keine Oldtimer oder so, sondern wirklich reiche Italiener, die dann mit ihrem Testarossa in die Berge gefahren sind. Aber wir schweifen ab. Ich wollte zur Motor Classic kommen.
Ja.
Die Motor Classic gibt es jetzt seit 40 Jahren. Das heißt, 1984 kam die erste Ausgabe raus. Aber die Motor Classic kommt ja aus dem Hause der Automotor und Sport, also in Stuttgart ansässig.
Ja.
Und bereits Ende der 70er Jahre gab es Redakteure, die gesagt haben, wir müssen was über alte Autos bringen. Denn in England gab es bereits Magazine, das Thoroughbred and Classic Cars zum Beispiel, mir sagte das jetzt zugegebenermaßen nichts, und andere Zeitschriften, Classic and Sports Cars, und die haben halt damals schon Ende der 70er gesagt, das müssen wir auch machen, das ist ein tolles Thema, wir müssen eine Zeitschrift dafür rausbringen. Und dann haben verschiedene Bereiche von der Automotor und Sport gesagt, nee. Zum einen der Anzeigenmarkt. Der Leiter vom Anzeigenmarkt hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Da gibt es gar keine Leute, die bei uns oder keine Unternehmen, die Anzeigen schalten wollen. Wir können es also nicht finanzieren. Zum anderen hieß es, es gibt gar keine Zielgruppe dafür. Das ist nur was für Liebhaber. Das ist nichts, was die Masse... Nischenprodukt, genau. So, und dann war das Ding erstmal tot. Ja, die Redakteure, die sich dafür interessiert haben, die konnten sich nicht durchsetzen. Also die hauseigene Marktforschungsabteilung sagte halt wirklich, hier in Deutschland gibt es keinen Markt für so etwas. Und dann hat man aber gesehen, dass insbesondere in England sich das Ganze weiterentwickelt hat und wirklich Oldtimer-Clubs sich gebildet haben, Veranstaltungen gemacht worden sind und. Und dann hat man Anfang der 80er wieder gesagt, okay, wir bilden eine Projektgruppe, das war 82, die sich damit beschäftigt, ob es sich lohnt, ein solches Magazin rauszubringen. Und jetzt zitiere ich mal. Die haben dann drei Punkte festgestellt. Und zwar erstens, der Massenautomobilismus trägt dem Wunsch nach individueller Motorisierung wenig Rechnung. Oldtimer bieten eine Möglichkeit origineller Motorisierung. Das heißt, sie haben gesagt, das Automobil ist nichts Besonderes mehr, die Massen werden damit bewegt, aber man hat keine Möglichkeit mehr, sich dann von der Masse abzusetzen, nur durch Oldtimer. Und das scheint wohl ein Zeitgeist gewesen zu sein, Anfang der 80er. Dann zweitens, mehr Freizeit und die Do-it-yourself-Welle begünstigt die Beschäftigung mit Oldtimern. Die haben also gesagt, die Arbeitswelt ist eine andere als noch vor 10 Jahren. Die Leute haben mehr Freizeit, die Leute machen mehr selber. Und das schlägt sich dann halt auch in Bezug auf Autos nieder, weil sie halt an Autos rumschrauben, an alten. Und drittens, allgemeine gesellschaftliche Trends, Klammer auf, Fortschrittsverneinung, Flucht in die Vergangenheit, nostalgische Tendenz, fördern die Hinwendung zum alten Auto. Und das waren drei Punkte, die man hier unter anderem rausgearbeitet hat in dieser Projektgruppe, sodass man also gesagt hat, okay, wir möchten diesen Informationsbedürfnis, das es gibt, dem möchten wir Rechnung tragen. Und wir bringen so ein Magazin raus. Und in der Zwischenzeit gab es übrigens einen großen Zigarettenhersteller, der eine Automobilmesse gemacht hat, Rothmans Handel, oder nee, nicht Rothmans, Entschuldigung, Rothändel, so hießen die, ne?
Ja,
ohne Zigaretten, ohne Filter. Und die haben zum Beispiel auch gesagt, wenn ihr das macht, wir würden Anzeigen schalten. Das heißt, selbst die Anzeigenabteilung hat dann jetzt gesagt, okay, wir sehen hier eine Möglichkeit, das zu finanzieren. Es gibt offensichtlich unter anderem hier dieser Zigarettenfabrikant Unternehmen, die hier Werbung schalten würden. Und so hat man dann also wirklich Ende 83 das auf die Beine gestellt und hat so verschiedene Rubriken sich ausgedacht, die immer mit einem Und verbunden waren. Also es gab eine Motorrad-Rubrik, die hieß Zweirad und Gespann. Dann gab es offen und ehrlich für das Editorial, Einsteigen und Losfahren für die Fahrberichte, Gestern und Heute für Historien, Angebot und Nachfrage für den Kleinzeigenmarkt und. Und das fand ich ganz nett, was die sich halt für ein Konzept überlegt hatten. Und dann war natürlich auch die Frage, wie nennen wir das ganze Kind? Ja. Und da hatten sie verschiedene Namen zur Auswahl. Speicherrad, Style, Belle Epoque, Yesterday, Oldtimer aktuell. Und am Ende des Tages gab es zwei Finalisten. Und das war auf der einen Seite Motor Classic, was es ja am Ende des Tages geworden ist, oder Auto Classic. Und das finde ich so lustig, die Autoklassik gibt's ja tatsächlich heutzutage. Und man hat halt gesagt, nee, wir nehmen Motorklassik, weil wir nicht nur Fahrzeuge auf vier Rädern beschreiben wollen, sondern alles, was alt ist. Deshalb ist Autoklassik weggefallen und man hat gesagt, man macht Motorklassik. Also wie das hier so beschrieben wird, finde ich wirklich sehr, sehr gut und sehr
spannend, ne? Und so ein bisschen die Hintergründe also so diese Einblicke zu kriegen. Schön, dass sie das gemacht haben.
Und wirklich 40 Jahre. Also das scheint ja, und das habe ich jetzt nicht recherchiert, tatsächlich dann das älteste Magazin in Deutschland zu sein.
Für Oldtimer?
Für Oldtimer. Und alle anderen sind halt dann nachgekommen. Und dann haben sie halt auch gesagt, was ich zum Beispiel auch nicht wusste.
Wie ist die Oldtimer-Markt?
Die müssen alle dann später gekommen sein, aber das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt wirklich nicht recherchiert. Aber sie haben zum Beispiel auch gesagt, eine Automotor und Sport aus dem gleichen Verlag hat früher 4 Mark gekostet. Ja. Die Erstausgabe von der Oldtimer, von der Motor Classic hat 5 Mark gekostet. Und dann haben schon interne Kritiker geunkt, das wären nicht, also wären maximal 30.000 Exemplare. Und sie haben es beim bei der ersten Ausgabe schon auf 52.000 gebracht. Was halt schon eine ganze Menge ist. Und dann haben sie in 84 noch eine weitere Ausgabe rausgebracht. Ach so, und was auch lustig ist, was hier beschrieben wurde. Die erste Ausgabe sollte zu einem bestimmten Tag, nämlich zum 84er Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring vorgestellt werden. Und auch an den Markt gebracht werden. Und es gab aber damals einen Streik, der Druck,
ein Druckerstreik. Sag nochmal, wann ist die Zeitung rausgekommen?
84.
84, okay. Und Oldtimer Markt ist 78.
Bitte was?
Oldtimer Markt ist 78.
Oh, okay, siehst du? Dann waren die tatsächlich noch einen Tacken früher da. Aber wie gesagt, ganz kurz zum Druckerstreik. Durch den Druckerstreik mussten alle Themen, die vorbereitet waren, überarbeitet werden, beziehungsweise es sind Themen weggefallen, sodass die Erstausgabe gar nicht so rausgekommen ist wie geplant. Man musste da so ein bisschen sich flexibel zeigen, sagen wir es mal so. Und das finde ich halt toll, dass sie es trotzdem geschafft haben, rechtzeitig zum Oldtimer Grand Prix das Magazin am Start zu haben. Und da findet jetzt auch die 40-Jahr-Feier statt, auch wieder beim Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring, oder sie hat schon stattgefunden, das weiß ich jetzt nicht so genau. Kann man alles nachlesen. Ich finde es eine super spannende Geschichte. Ich finde es sehr, sehr schön, wie sie das hier dargestellt haben und dass sie halt immer noch am Markt sind, dass sie immer noch
erfolgreich sind. Erfolgsstory, ganz klar, finde ich.
Und wirklich tolle Berichte haben. Und dann kommen wir abschließend nochmal zu einem Bericht. Und zwar Fritz B. Busch, ein bekannter Motorsportjournalist, hatte in einer der ersten Ausgaben, wenn nicht sogar in der ersten Ausgabe, über den Jaguar E-Type berichtet, und zwar als OTS. Weißt du, was ein OTS ist? Ein Open Two-Seater, also sprich ein Cabriolet. E-Type Cabrio heißt OTS. Und da hat er von dem geschwärmt und hat wohl einen ganz tollen Artikel damals da geschrieben. Und ein Autor hat sich jetzt, Fritz B. Busch hat dann später auch tatsächlich sich einen E-Type gekauft. Auch eine lustige Geschichte. Den hat er nämlich von einer Dame aus dem horizontalen Gewerbe gekauft. Wir denken da...
Tatsächlich.
Bitte was?
Den Artikel kenne ich tatsächlich.
Den kennst du, den Artikel.
Ja, aber nicht aus der Zeitung.
Naja, offensichtlich.
Schon aus der Zeitung, aber das irgendwie, das glaube ich, das haben die schon mal aufgearbeitet oder so. Ich weiß nicht genau. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Also ich kannte bis jetzt nur ein Auto, was von einer Dame aus dem horizontalen Gewerbe zu der Zeit gefahren wurde. Das war der 190er von der Nitribit in Frankfurt, ja, die ermordet worden ist.
Ja.
Und da zu trauriger Berühmtheit erlangt gekommen ist. Und dadurch ist aber auch der 190er Mercedes, der 190er SL Mercedes, zu einer gewissen Berühmtheit gekommen. Und jedenfalls, Fritz Busch hat ebenfalls dieses Auto von einer Dame aus diesem Gewerbe gekauft, sehr günstig, weil da war die Ölkrise dann schon und der Wagen hatte diverse Probleme. Also er hat den wohl günstig geschossen. Und genau mit dem Auto, also nicht mit einem vergleichbaren, sondern mit dem Auto von Fritz B. Busch, ist der Autor hier unterwegs und darf das nochmal bewegen. Wirklich toll geschrieben. Und da uns die Zeit jetzt ein bisschen davon gerannt ist, komme ich leider nicht mehr dazu, zu den anderen Artikeln was zu sagen. Die Autoren haben dann halt zum Beispiel auch ihre Lieblingsfahrzeuge vorgestellt, ihre Lieblingsklassiker, Future Classics werden vorgestellt, wo die Autoren sagen, das werden Oldtimer der Zukunft. Und doch abschließend noch eine Sache möchte ich kurz berichten. Da wird über wir sind heute sehr Mercedes-lastig, über ein W111 Cabrio berichtet. Also das Cabrio der S-Klasse von damals.
Ja,
in dem es
keine S-Klasse war, aber.
Und es war offiziell noch keine S-Klasse, aber gehobene Oberklasse. Und dieses Cabrio hat ein Extra, das wusste ich nicht, dass es das gibt, und zwar Schalen-Einzelsitze. Und nicht nur für die vorderen Sitze, sondern auch für die hinteren Sitze. Also es ist ein Viersitzer und wir werden ein Bild bei uns auf Instagram einstellen. Das fand ich super spannend. Das ist eins von ganz wenigen Fahrzeugen, die diese Sonderausstattung hatten. Normalerweise hast du ja in diesem, im W111 und auch im 108er, 109er, die großen, schweren Ledersessel. Du erinnerst dich, meinen haben wir ja bei dir mal restauriert. Und das sind verhältnismäßig
filigranere. Sehr viele restauriert.
Bitte?
Ich habe schon sehr viele Sitze restauriert von diesem Fahrzeug.
Aber wusstest du das, dass die Schalensitze hatten
beim 111er? Nein, gar nicht, noch nie gehört.
Und vor allen Dingen halt auch hinten. Sieht sehr komisch aus, aber sehr, sehr cool. War ein Extra. Wer mehr darüber erfahren möchte, der geht jetzt zum Kiosk, holt sich die aktuelle Motor Classic mit dem 40-jährigen Jubiläum und von unserer Seite
nochmal. Die ist ja schon pickepacke voll. Also weil wir am Anfang ein bisschen geschmunzelt haben über die Überschrift, aber die ist ja schon, ich glaube nicht, dass sie dicker ist, aber
ich glaube auch nicht, dass sie dicker ist, aber sie ist sehr lesenswert.
Ja, die ist sehr lesenswert, da ist wirklich eine ganze Menge drin und ich bin die auch durchgegangen, die Zeitung fand die auch gut. Hatte vermutet, dass du die zumindest anreißt, wenn nicht, dann hätte ich das gemacht. Also die ist auf jeden Fall, diese Ausgabe hat es auf jeden Fall verdient, erwähnt zu werden.
Auf alle Fälle. Und wir gratulieren ganz herzlich an der Stelle zu 40 Jahren gelungener Oldtimer-Zeitschrift. Und möchten vielleicht abschließend nochmal darauf hinweisen, die Motor Classic macht ja auch Rallyes, ne? Die Paul Peach Classic zum Beispiel, etc. pp. Wir empfehlen uns beide da als Pilot und Co-Pilot, dass wir da mal mitfahren. Also Motor Classic, wenn ihr das hört, ihr könnt uns gerne mal einladen. Wir haben ja so ein bisschen Blut geleckt seit unserer letzten Rallye, die wir gefahren
sind. Ja, das ist tatsächlich so, ja.
Wir sind ein gutes Team und vielleicht fahren wir da auch mal mit. Also dann können wir auch darüber berichten. Ansonsten berichtet uns von euren Erfahrungen mit der Motor Classic. Vielleicht auch seid ihr auch schon mal eine Rallye mitgefahren, könnt ihr uns gerne schreiben. Lasst eine Bewertung da. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr eine Rückmeldung gebt und unseren Instagram-Kanal auch mal besucht. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, würde ich sagen. Oder was meinst du?
So machen wir das. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.